Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Papst hat gestern für den Frieden gebetet. Die Antworten auf dem Schlachtfeld der Ukraine zeigen heute, leider wird man sagen, dass sein Einfluss außerordentlich begrenzt ist. Die Raketen kommen von Russland und in Mariupol, wo die ukrainischen Einheiten trotz schwieriger Lage nicht aufgeben wollen. Es wird also weiter gestorben. Auch das wird leider zu Beginn unserer Sendung das erste Thema sein. Dann haben wir den Streit mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, der sich mehr als einmal sehr missverständlich äußert. Dann Friedensweg, Bodensee-Friedensweg in Bregenz, die Ostermärsche. Wir schauen hin, auch das gibt es an diesem Tag. Und in Schweden gibt es schwere Ausschreitungen, die werden wir nachzeichnen. Und am Ende dieser Sendung natürlich den Sport. Und auf uns folgt der Hintergrund, alltägliche Ärgernisse, die digitale Verzweiflung. Das kennen Sie ganz bestimmt, ich jedenfalls kenne es. Wir beginnen mit der Lage zunächst in der Ukraine. Mein Kollege Friedrich Rother beobachtet das heute für uns. Die erste Frage, Raketen überall, auch in Gebieten, wo man das eigentlich bisher weniger gesehen hat. Was ist heute passiert, bitte, Friedrich?
Ja, so ist es. Allein von gut 100 Luftangriffen und 315 Artillerieangriffen gegen militärische Ziele in der letzten Nacht. Davon spricht das russische Verteidigungsministerium heute, aber die Zahlen sind nicht überprüfbar und die Ziele sind auch nicht immer, wie das russische Militär sagt, militärisch. Uns begleiten den ganzen Tag schon Meldungen aus Lviv, das ist die westukrainische Großstadt, nur rund 60 Kilometer entfernt von Polen. Dort gab es heute Morgen russische Raketenangriffe auf militärische Ziele und eine Autowerkstatt, das berichten die lokalen Behörden. Und dabei sollen mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen sein, mindestens 11 verletzt worden sein. Der Bürgermeister der Stadt Lviv sagt, es seien die ersten zivilen Opfer. Also der Krieg rückt auch zumindest heute etwas näher in den Westen der Ukraine. Und auch Angriffe auf Kharkiv werden regelmäßig gemeldet. Allein hier sind gestern mindestens 5 Menschen gestorben und 20 verletzt worden, sagte der lokale Gouverneur Oleksiy Negubov. Und auch heute gibt es offenbar wieder Tote. Es sind keine genauen Zahlen überprüfbar, aber die genannten Angriffe sind bestätigt und sie zeigen eben auch, dass Zivilisten immer wieder zum Ziel werden, trotz aller gegenteiliger Behauptungen aus Moskau.
Schauen wir nach Mariupol. Die Lage ist wohl so, dass 2500 Soldaten sich im Stahlwerk 11 Hektar groß, wenn ich es richtig sehe, eingeschlossen haben, inklusive etlicher Zivilisten. Die wollen nicht aufgeben. Warum eigentlich nicht?
Weil das für die ukrainische Seite keine Option ist. Zum einen kämpfen Truppen des Azov-Regiments, die sind eng mit Mariupol verbunden und dementsprechend auch nicht bereit aufzugeben. Auch für die Ukraine hat diese Stadt eine hohe symbolische Bedeutung, weil sie eben auch 2014-15, als der Krieg in der Ostukraine begann, nicht eingenommen werden konnte von den sogenannten prorussischen Separatisten. Aber dennoch versuchen die russischen Truppen jetzt eben die Stadt unter ihre volle Kontrolle zu bekommen. Viele Bereiche beherrschen sie schon, aber eben nicht alle. Also Sie haben es erwähnt, rund 2000 ukrainische Soldaten werden noch im Stahlwerk Azovstal vermutet. Die haben sich dort verschanzt, ebenso wie einige Zivilisten, die immer noch in Mariupol leben. Einen Ausweg aus der Kampfsituation hat jetzt der ukrainische Oligarch und Politiker Viktor Medvedchuk vorgeschlagen, der vor einigen Tagen von ukrainischen Sicherheitskräften festgenommen wurde. Medvedchuk hat sich immer für die politische Annäherung an Moskau eingesetzt, muss man wissen, er hat engste Verbindungen in den Kreml, er gilt also als jemand, an dem Moskau durchaus Interesse haben könnte. Und er hat jetzt in einem Video vorgeschlagen, ihn, also Medvedchuk, nach Russland ziehen zu lassen und den letzten ukrainischen Soldaten in Mariupol und den Bewohnern zu ermöglichen, die Stadt zu verlassen. Muss man sehen, ob jetzt hier etwas Bewegung in die Sache kommt. Der Austausch Medvedchuks steht schon länger auf der Tagesordnung, Russland war hier bisher zurückhaltend. Aber vielleicht ist das ja ein Vorschlag, der für beide Seiten interessant sein könnte. Ansonsten dürfte weiter gekämpft werden, bis Russland in der nächsten Zeit die Stadt eben unter kompletter Kontrolle hat.
Gibt es denn im Moment überhaupt noch irgendwelche Gespräche? Ich höre da gelegentlich auch von der ukrainischen Seite solche Töne unter der Überschrift, da gibt es dermaßen Kriegsverbrechen, also reden wir gar nicht mehr. Wird geredet oder wird nicht geredet?
Also der Kreml-Pressesprecher Peskow hat heute nochmal bestätigt, dass es auf technischer Ebene, auf Expertenebene nach wie vor Kontakte gibt. Aber er hat sich auch gleich beklagt, dass die ukrainische Seite quasi ihre Positionen ändern würde, immer wieder zu schnell und eben quasi kein Verhandlungspartner sei, auf den man sich verlassen könne. Und Viel mehr ist auch gerade nicht zu erwarten. Also Treffen wie zuletzt in der Türkei, persönliche Treffen zwischen den Vertretern beider Seiten oder sogar ein Treffen zwischen Präsident Putin und Selenskyj, das steht aktuell überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Und der Kampf um Mariupol, der hatte die Fronten wirklich auch verhärtet. Präsident Selenskyj hat ja gesagt, sollten die verbliebenen ukrainischen Soldaten getötet werden von den russischen Truppen, dann seien die Verhandlungen zu Ende. Also bei den Verhandlungen auf dieser Ebene ist aktuell wenig Fortschritt zu sehen.
Dann schauen wir nochmal nach Russland. Sie haben es gerade angesprochen. Dort tauchen Berichte auf, dass etliche Matrosen von der Moskwa vermisst werden. Das heißt, die russische Deutung, die ohnehin recht unwahrscheinlich war, scheint nicht zu stimmen. Was wissen Sie da?
Ja, schauen wir nochmal kurz zurück. Das ist der Raketenkreuzer, der Ende letzter Woche im Schwarzen Meer gesunken ist. Die offizielle russische Version, ein Brand an Bord, daraufhin explodierte Munition und das Schiff sank. Die Ukraine sagt, man habe 2 Antischiffsraketen abgefeuert. Das ist der Grund für den Untergang. Und jetzt kommen etwas mehr Details ans Licht. Nämlich die offizielle Version, dass die komplette Besatzung, ca. 500 Mann, gerettet werden konnte, die bekommt jetzt Risse, denn es gibt wohl doch einige Todesopfer zu beklagen. Unabhängige Journalisten haben nämlich mit russischen Familien gesprochen, die keinen Kontakt mehr zu ihren Söhnen haben, die auf der Moskwa gedient haben. Teilweise waren sie sogar Wehrpflichtige. Offiziell werden die betroffenen Soldaten jener Familien als vermisst geführt, aber die Eltern glauben das nicht. Sie wollen mehr Klarheit haben, was genau passiert ist. Eine andere Mutter erzählte gegenüber unabhängigen Journalisten, dass ihr Sohn, der hat überlebt, einen ukrainischen Angriff mitbekommen hat. Der Sohn erzählte auch von toten und verletzten Soldaten. Von 37 Toten und 100 Verletzten sprach jetzt auch eine Quelle aus dem russischen Militär gegenüber dem unabhängigen Medium Medusa. Also diese Erzählung bekommt offenbar Risse. Es gibt Kritik am offiziellen Verhalten des russischen Militärs, aber in staatlichen Medien spielt dieser Untergang keine große Rolle mehr und dementsprechend ist auch kein Platz für Kritik.
Dankeschön, Friederik Rother mit Einzelheiten dazu. Wir schauen in die Bundesrepublik. Hier bei uns läuft weiter eine Debatte über Waffenlieferungen. Protagonisten haben allerdings nicht immer nur die militärische Lage, sondern hin und wieder ihre eigenen jeweiligen innerparteilichen Befindlichkeiten oder auch ihren parteipolitischen Vorteil im Blick. Im Zentrum steht wie immer der ukrainische Botschafter, der für Deutschland den Verzicht auf russisches Gas fordert, dessen Land allerdings weiter Gas durchleitet und dafür, man höre und staune, auch Gebühren kassiert. Das alles ist einigermaßen verworren. Die Lage in Deutschland, Debatte in der SPD, Magdalena Neubich schildert sie uns.
Der Schlagabtausch zwischen der SPD und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, geht weiter. Wenige Tage nach dem geplatzten Kiew-Besuch des deutschen Bundespräsidenten und SPD-Politikers Frank-Walter Steinmeier verteidigte dessen Parteifreund Sigmar Gabriel nun das deutsche Staatsoberhaupt in einem Gastbeitrag im Spiegel. Es sei zwar verständlich, wenn der ukrainische Präsident seinem Unverständnis gegenüber deutschen Politikern für ihre frühere Russlandpolitik Ausdruck verleihen wolle, aber die Ausladung des deutschen Staatsoberhauptes sei beispiellos und irritiere, schrieb Gabriel. Gabriel, der zwischen 2017 und 2018 Bundesaußenminister war, kritisierte in seinem Debattenbeitrag auch explizit den ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk. Die Behauptung Melniks, dass Frank-Walter Steinmeier in früheren Jahren ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft habe, die bis in die heutige Regierung hineinwirkten, sei eine gefährliche Verschwörungstheorie, wahrheitswidrig und bösartig. Der ukrainische Botschafter reagierte auf diese Vorwürfe auf Twitter. Bösartig sei vor allem die jahrelange Putin-freundliche Politik gewesen, die Gabriel und seine SPD-Kumpane geführt hätten, schrieb Melnyk. Diese habe den barbarischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine erst herbeigeführt. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte heute in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt den Zeitpunkt dieser Debatte.
Also, dass man historisch einordnet, was die Bundesrepublik und damit auch der heutige Bundespräsident als Außenminister alles richtig oder falsch gemacht hat, das muss man in der Tat historisch aufarbeiten. Ich glaube aber wirklich nicht, dass just momentan, wo Tausende von Menschen im Keller sitzen und Frieden erwarten, wo Menschen auf der Flucht sind, halte ich diese Diskussion für den jetzigen Zeitpunkt für völlig unangebracht.
Viel wichtiger sei es jetzt, dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich schwere Waffen in die Ukraine geliefert würden. Die Bundesregierung hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie die sogenannte Ertüchtigungshilfe, eine Initiative zur Stärkung der Sicherheit ausländischer Partner, auf 2 Milliarden Euro aufstocken werde. Mehr als 1 Milliarde davon solle der Ukraine zugutekommen. Das Geld könne die Ukraine auch für den Kauf von Waffen nutzen. Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagte gegenüber Welt TV, dass sie sich über diese Entscheidung des Bundeskanzlers zwar freue,
aber in der Tat Mit Geld besiegt man nicht, sondern es müssen Waffen her. Und insofern wünschte ich mir, dass der Bundeskanzler nochmal deutlich sagt, es gibt Geld. Auf der anderen Seite, Deutschland ist bereit, schwere Waffen zu liefern, sei es über die Industrie, sei es aus eigenem Bestand, sei es über die Osteuropäer. Tatsache ist aber, dass nach wie vor der Bundeskanzler nicht wirklich sagt, was er will. Und das bedauere ich sehr.
Auch Grünen-Politiker Anton Hofreiter, der in der vergangenen Woche zusammen mit Strack-Zimmermann und dem SPD-Politiker Michael Roth zu einem Besuch in der Westukraine war, beharrt weiterhin auf der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Der Rheinischen Post sagte er, dass die Aufstockung der finanziellen Militärhilfe zwar gut und richtig sei, aber die Waffenlieferung nicht ersetzen könne. Hofreiter forderte zudem schärfere Sanktionen, insbesondere ein Ölembargo. Dieses lasse sich am schnellsten umsetzen.
Das war der Bericht von Magdalena Neubig. In Deutschland haben die Menschen demonstriert über Ostern. Das tun sie immer, Ostermärsche. Passt das jetzt noch in die Zeit angesichts des Krieges? Da tauchen einige sehr interessante Fragen auf. Und genau sie werden auch gestellt. An vielen Orten der Republik sind die Menschen marschiert und überall wurde kritisch diskutiert. Thomas Wagner über den Bodensee-Friedensweg mit einer Reportage. Sie beginnt mit einem Ton.
Der Wunsch nach Frieden hat in den vergangenen Wochen in nicht vorhersehbarem Ausmaß an Aktualität gewonnen.
Bregenz am Bodensee, die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Um die 600 Frauen und Männer stehen vor der kleinen Bühne des Kornmarktes, als der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, ein gestandener Sozialdemokrat, seine Rede beginnt, dabei auf einige Transparente blickt, die sich gegen Waffenproduktion, gegen Waffenlieferungen aussprechen, auch an die Ukraine. Michael Ritsch stellt dabei fest:
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unserer westlichen demokratischen Ordnung von dieser niemals abweichen dürfen.
Allerdings fordert der Bregenzer Bürgermeister auch dazu auf, die Meinung Andersdenkender zu akzeptieren. Das genau zeige der russische Angriffskrieg auf die Ukrainer eben auch.
Denn dort, wo diese Signale der Verständigung fehlen, bleibt offenbar nur mehr die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Meinungen. Schlechter kann man politische Fragen eigentlich nicht lösen.
Applaus, spärlich zwar, aber immerhin. Viele der Demonstrierenden vor der kleinen Bühne tragen Transparente in der Hand, auf denen zum Beispiel steht:
Keine Waffen aus Deutschland, wobei man heute sagen müsste, keine schweren Waffen aus Deutschland.
Ein Mann, Anfang 60, Friedensaktivist aus Lindau am bayerischen Bodenseeufer, macht aus seiner Meinung keinen Hehl. Waffen, sagt er, könnten keine Konflikte lösen, auch den nicht in der Ukraine. Und man habe es versäumt, auf die Signale zu hören. Rechtzeitig.
Mein Vorschlag ist, Verhandlungen zu führen und zwar nachzugeben und endlich einmal zu sehen, dass Russland hier reagiert auf die ganzen US-Einsätze der verschiedensten Waffen, die unter anderem natürlich immer gegen Osten gerichtet sind.
Solche Argumente sind allenthalben zu hören. Aber eben nicht nur.
Hier steht Peace drauf, Friede. Ja, dass ich mir wünsche, dass wir Frieden bekommen auf dieser Erde untereinander.
Eine Schweizerin, ebenfalls Anfang 60, schwenkt ihre Peace-Fahne hin und her. Die Szene hat etwas von einem frühlingshaften Picknick am Bodenseeufer bei Sonnenschein und blauem Himmel. Nur ganz so Picknickstimmung will dann doch nicht aufkommen.
Ich begleite jetzt persönlich eine Familie aus der Ukraine. Ich habe keine Lösung für diese Forderung. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich selber in der Ukraine jetzt sein müsste. Ob ich auch das Bedürfnis hätte, Waffen zu haben, um mich zu verteidigen. Ich weiß es nicht.
Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, das war die Losung auch des Bodensee-Friedensweges seit Jahrzehnten. Für viele ist sie das immer noch. Nur jetzt, wo sich selbst eine grüne Außenministerin und ein grüner Klima- und Wirtschaftsminister für die Auslieferung schwerer Waffensysteme in die Ukraine stark machen, gerät bei einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das gewohnte Bild dann doch ins Wanken.
Also ich habe die Grünen mal 79 mitgegründet. Die sind mir schon vor Jahrzehnten abhanden gekommen durch den Wandel, wie sie sich verändert haben.
Sagt Lothar Höfler, der beim Bodensee-Friedensweg seit Jahrzehnten jeweils an Ostern mitläuft. Ihm mag der neue Kurs gar nicht zurecht schmecken.
Ich bin ja kein Pazifist in diesem Sinne, dass ich das alles ablehne. Waffen durchaus und auch Militär. Die Schweiz ist das Vorbild. Es braucht eine Wehrhaftigkeit, um auch abzuschrecken mögliche Feinde. Aber diese Aufrüstung, die jetzt in der Ukraine stattfindet, dass immer mehr Waffen dorthin geliefert werden, das ist doch keine Friedenslösung.
Die Ostermärsche mit einigen anderen Stimmen. Unser Berichterstatter war Thomas Wagner. Der Krieg hat mehr als 2,5 Millionen Menschen vertrieben. Und am Ende sind das 2,5 Millionen Einzelschicksale. Menschen, die nicht mehr da sind, wo sie eigentlich gerne wären. Besonders hart ist es natürlich für die Kinder. Und da fragt man sich ja, was passiert denn mit ihnen? Der Kollege Florian Haas hat ein Beispiel aus dem Krieg ins Klassenzimmer. Flüchtlingskinder lernen in Bukarest.
Eine Tafel, Federmäppchen, Hefte an Tischen, Grundschulkinder. Manche sehen müde aus, ein Junge liegt mehr, als dass er sitzt. Englischunterricht im Bukarester Mihai Viteazul-Gymnasium bei Anastasia Kanovalova. Das rumänische Journalistenkollektiv Recorder begleitet die 30-Jährige mit den braunen Augen und den braunen Haaren. Ihr Gang durch die Reihen ist routiniert, der Umgang mit den Schülern bestimmt, aber herzlich. Sie ist zurück in ihrem Beruf, nur an einem anderen Ort. Rückblick: Als die Bomben auf Odessa fallen, flieht Kanavalova. Erst aus der Stadt aufs Dorf, dann vom Dorf in Richtung Moldau. Sie schläft zeitweise in einer Kirche, um sich herum Kinder, die den ganzen Tag aufs Tablet schauen oder nichts tun, die verloren wirken, die auch viel oder fast alles verloren haben, manche ihre Eltern oder Großeltern. Kanavalova sieht das und denkt sich:
It's a disaster. Es ist eine Katastrophe. Was wir auf die lange Sicht verlieren, ist zunächst mal deren Kindheit, aber dann auch ihre Intelligenz.
Ihre Flucht führt sie mit ihren Kindern und Eltern Mitte März weiter nach Bukarest. Von dort organisiert sie Busse, die andere Familien, vorwiegend Frauen und Kinder, aus Odessa herausbringen, unter ihnen weitere Lehrerinnen. Zu acht sind sie schließlich, gehen zum Bukarester Hauptbahnhof. Leise sind sie nicht.
Das Erste, was wir dort gemacht haben, ist herumzuschreien. Wir sind Lehrerinnen, wir wollen unterrichten, wir müssen unterrichten. Helft uns dafür, einen Platz zu finden.
Ein Mann sagt: Hört auf, hier herumzuschreien und den Leuten Angst zu machen. Er verrät Kanovalova aber auch, wo das Flüchtlingszentrum für die ukrainischen Kinder ist. Der Unterricht dort kann beginnen. Am ersten Tag kommen 4 Kinder, tags darauf sind es schon 12, wieder einen Tag später 46.
So we understood that we need. Und dann haben wir gesehen, dass wir Platz brauchen. Aber an dem Punkt hatte ich ja schon die Strategie, einfach schreien. Irgendwer hört wahrscheinlich schon zu. Das haben wir getan. Wir haben den Kontakt zum Bildungsministerium bekommen. Am nächsten Tag haben wir gesagt, gut, wahrscheinlich haben wir am Montag schon 80 Kinder.
Von wegen, es sind wieder mehr als erwartet, 227 Kinder. Aber in den Räumen des Gymnasiums ist nun Platz für alle. Zur Erleichterung der Eltern, diese Mutter, die mit ihrer Tochter aus Kiew geflohen ist.
Ich denke, dass es für sie ein normaleres Leben ist, in die Schule zu gehen, als zu Hause zu sitzen.
Der Unterricht ist für die Kinder kostenlos, wird über Spenden finanziert. Radu Sekai, Staatssekretär im Bildungsministerium, sagt: Die Schüler aus der Ukraine werden von uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. Zurzeit gibt es noch keine speziellen Rumänischkurse, aber jetzt führen wir diesbezüglich auch Diskussionen, damit wir ihnen in kürzester Zeit auch intensiven Rumänischunterricht für alle Altersgruppen anbieten können. Kanovalova ist froh, dass sie und die Kinder in Bukarest sind. Sie hätten zu essen, ein Dach über dem Kopf. Trotzdem gibt es auch Spannungen. Die Kinder hätten ja auch Schlimmes erlebt.
Sie wollen alle Putin und die Russen töten. Gestern hatten sie einen Streit, weil der eine einen anderen als Russen bezeichnet hat. So, du hast mich einen Russen genannt, ich bin kein Russe. Und am Ende haben sie miteinander gekämpft.
Das sei nicht richtig, sagt die Pädagogin. Dennoch. Russland.
Die Lage in Russland ist jetzt so, weil sie dort die Bevölkerung nicht zu kritischem Denken erzogen haben. Auch nicht dazu, Informationen zu hinterfragen.
Kanavalova will, dass die ukrainischen Kinder anders erzogen werden und dass sie alle irgendwann zurückkehren in die Heimat. Denn auch dieser Krieg, sagt sie, werde nicht ewig dauern.
Florian Haas über eine Geschichte, die da zeigt, Krieg sät immer neue Gewalt. Und bei Gewalt bleiben wir es heute, ein gewalttätiger Ostermontag. In Schweden gibt es nämlich ungewöhnliche Zeichen dieser Gewalt. Auf der einen Seite marschieren dort in dem ach so beschaulichen Schweden, zumindest ist das unser Bild von Schweden, Rechte durch die Straßen und verbrennen Koranexemplare. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Demonstrationen dagegen. Und am Wochenende wurden sogar 3 Menschen durch Schüsse verletzt, als die Polizisten am Ende Warnschüsse abfeuerten. Was ist da los in Schweden? Arne Bartram.
Brennende Autos, Polizisten, die mit Steinen und Brandsätzen beworfen werden. Seit Gründonnerstag kommt Schweden nicht zur Ruhe. Heute Mittag hat Schwedens Polizeichef Anders Thunberg eine erste größere Bilanz gezogen. Mindestens 26 Polizisten sind verletzt worden. 44 Menschen wurden bisher festgenommen. Auslöser für die Proteste waren Kundgebungen eines rechtsextremen und islamfeindlichen Politikers. Der hatte angekündigt, dabei Ausgaben des Koran zu verbrennen. Die schwedischen Behörden hatten die Kundgebungen nicht verboten. Das hatte in mehreren Städten, vor allem in Südschweden, für Proteste gesorgt, die eskaliert sind. Schwedens Polizeichef stellt heute aber klar: Das sind keine normalen Gegendemonstranten. Wir haben den starken Verdacht, dass die Angreifer zu kriminellen Gangs gehören. In Schweden gibt es seit längerem Probleme mit kriminellen Gangs. Immer wieder fallen Schüsse und es gibt Tote. Schwedens Polizeichef Anders Thunberg meint deshalb heute: Die rücksichtslose Gewalt, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, ist ein Symptom von größeren Problemen, die wir in Schweden haben. Gangs rekrutieren immer weiter Kinder, bevor diese strafmündig werden. Hier muss die Gesellschaft entschlossener handeln. In Schweden sind viele von den Ausschreitungen geschockt. Auch Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat die Gewalt verurteilt. Sie teilt schriftlich mit: Egal wie man etwas findet, man darf niemals zur Gewalt greifen. Der Polizist Alexander Jeremitsch war bei den eskalierten Protesten im Einsatz. Er beschreibt die Lage im schwedischen Fernsehen. Diese Aggressivität hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich will hier nicht von Gegendemonstranten sprechen, weil als Demonstrant hat man eine Botschaft. Hier gibt es keine Botschaft, denn es geht nur darum, Polizisten zu verletzen. In der Stadt Norrköping haben Polizisten gestern Warnschüsse abgegeben. Durch Querschläger sind dabei laut Polizei 3 mutmaßliche Angreifer verletzt worden. Polizeichef Anders Thunberg: Wenn wir oder andere mit lebensbedrohlicher Gewalt angegriffen werden, dann dürfen und werden wir reagieren. Dazu gehört, dass wir möglicherweise unsere Waffen benutzen müssen, um uns und andere zu beschützen. Der rechtsextreme Politiker, dessen Kundgebungen die Proteste ausgelöst hatten, will nach eigenen Angaben mit seiner Partei bei den Parlamentswahlen in Schweden im Herbst antreten.
Sie hörten den Bericht von Arne Bartram und wir bleiben bei Gewalt. Die Türkei hat eine neue Boden- und Luftoffensive gegen kurdische Kämpfer im Norden des Iraks begonnen. Dabei sind wieder Menschen getötet worden. Das alles im Schatten des Krieges in der Ukraine. Sabine Hackländer.
Der Angriff war demnach zunächst mit Hilfe der Luftwaffe und Artilleriebeschuss vorbereitet worden. Anschließend seien dann Bodentruppen in Begleitung von Kampfhubschraubern in die irakischen Grenzregionen Metina, Zab und Avashin vorgedrungen. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums wurden dabei zahlreiche Terroristen getötet. Ob auch Zivilisten unter den Opfern sind, ist nicht bekannt. Die türkische Regierung begründet die Kampagne gegen die PKK im Nordirak mit dem Recht auf Selbstverteidigung, um mutmaßlich bevorstehende Terrorangriffe in der Türkei zu verhindern. Ähnliche Aktionen hatte es bereits Ende vergangenen Jahres gegeben, was die kurdische Autonomieregierung im Nordirak zu heftigen Protesten veranlasst hatte. Erst am Samstag war der Präsident der kurdischen Regionalverwaltung Barzani in Istanbul zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammengetroffen.
Das war Sabine Hackländer. Wir reden auch in dieser Sendung leider viel über Gewalt und Krieg. Wir müssen das, weil wir die Realität abbilden. Dabei gerät das andere große Thema in den Hintergrund, nämlich der Klimawandel. Immerhin, jetzt zeigt eine Umfrage, dass die Menschen sich jedenfalls ganz viele große Sorgen machen. Was steckt hinter der Umfrage? Werner Eckert.
3/4 der Befragten fürchten um den Wald, 2/3 um die Landwirtschaft, 62% um die Gewässer und gut die Hälfte ums Trinkwasser. Tobias Schäfer, Gewässerschutzreferent beim WWF, fordert Veränderungen. Wasser müsse in der Landschaft gehalten werden, statt es abzuleiten. Zweiter Befund der Umfrage, für die Infratest DIMAP rund 1200 Menschen befragt hat: Rund 86% wollen, dass die Trinkwasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt und nicht privat betrieben wird. Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, sieht darin einen Vertrauensbeweis für die kommunale Wasserwirtschaft und warnt, Wasser sei kein Gut, um Gewinne zu erzielen. Die Umfrage zeigt, die Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren hat etwas weniger Sorgen als der Rest. Das kann damit zusammenhängen, dass junge Menschen sich gar nicht mehr an feuchtere Zeiten, etwa vor 2003, erinnern können, meint Dr. Hans-Jürgen Hahn von der Hochschule Koblenz-Landau.
Das war der Bericht von Werner Eckert und wir kommen wie immer am Wochenende, jedenfalls an Feiertagen, auch zum Sport. Und da begrüße ich meinen Kollegen Matthias Friebe. Bitte schön.
Und wir fangen an mit der Eishockey-Meisterschaft. Da ist das Halbfinale jetzt komplett. Wolfsburg holte sich heute, wie Burkhard Tillner berichtet, das letzte Ticket für die Runde der letzten vier.
Die Schlusssirene ging fast im Jubel der Fans unter. Mit 2:0 gewinnen die Grizzlies Wolfsburg gegen stark mitspielende Bremerhavener und zogen somit nach 5 Spielen im Viertelfinale ins Halbfinal-Playoff der DEL ein. Ein frühes Tor durch Taylor Godet in der 6. Minute des ersten Drittels und eines ganz spät in der 59. Minute durch Spencer Machacek. Das war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, die sich nicht schenken, die einen großartigen Kampf boten mit einem glücklichen Happy End für die Grizzlies Wolfsburg.
Vor 2 Monaten bei den Winterspielen von Peking sorgte Wladyslaw Heraskewitsch für Aufsehen. Der Skeletoni hielt ein Schild in die Kamera mit der Aufschrift »Kein Krieg in der Ukraine«. Damals hatte die russische Invasion noch nicht begonnen. Weltweit bekam er Aufmerksamkeit. Heute erzählte er im Deutschlandfunk, ob er sein Ziel damals erreicht hat.
In dem Moment, als ich das Schild hochgehalten habe, 2 Wochen vor dem russischen Einmarsch, gab es auch schon Informationen, dass russische Truppen schon an unserer Grenze stationiert waren. Ich hatte damals schon eine ungefähre Idee davon, wie schrecklich Krieg ist. Mein Urgroßvater hat in Kiew als Kind während des Zweiten Weltkriegs gelebt und mir Geschichten davon erzählt, wie schrecklich dieser Krieg war. Das ist eine Tragödie und war angsteinflößend. Und das wollte ich nicht nochmal in unserem Land erleben. Als ich das Schild hochgehalten habe, wollte ich damit zeigen, dass wir auch nur normale Menschen sind. Wir sind keine Nazis oder sowas Verrücktes. Nur Menschen, die ein ganz normales Leben führen wollen und als Athlet oder in einem anderen Bereich erfolgreich sein wollen. Wir wollen einfach ein Leben ohne Krieg führen. Und natürlich war mein Ziel damit, diese Aggression zu beenden. Und plötzlich hat der Krieg dann doch angefangen. Aber ich hoffe, dass diese Friedensbotschaft wichtig war, um mehr Aufmerksamkeit für unsere Situation zu generieren und die Welt darauf vorzubereiten, was dann passiert ist. Aber wie auch immer, wenn der Krieg vor deiner Haustür ankommt, macht das auch was mit dir. Es verändert dich. Alles, was du davor erreicht hast, im Sport zum Beispiel, wird plötzlich irrelevant. Es geht nur noch um dein Leben und das Leben deiner Familie und das Leben der Menschen in deiner Heimat.
Das vollständige Interview mit ihm hören Sie ab 19.10 Uhr in Sport am Feiertag. Eine Sendung komplett für das Thema Krieg in der Ukraine und Sport. Russland, wie das Land den Sport ausnutzt für politische Zwecke, das erklärt in der Sendung die Wissenschaftlerin Alexandra Jatzik, die aktuell einen Forschungsauftrag an der Universität Tartu hat.
Well, always it played the huge role in terms of soft power tool.
Es spielte immer schon eine große Rolle in Bezug auf Soft Power. Und es ist ein Erbe der Sowjetunion, weil Russland sehr daran interessiert war, seine Macht auf der geopolitischen Bühne zu demonstrieren. Und definitiv war der Sport wichtig für den russischen Staat. Er ist ein Instrument der sanften Machtprojektion, ein Zeichen von internationalem Prestige. Die Ausrichtung großer Sportereignisse bedeutete für Russland, zumindest bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu diesem Prestigeclub. Sport war also schon immer geopolitisch wichtig. Aber natürlich ist die Geschichte des russischen Sports auch eine Geschichte seines Niedergangs, eine Geschichte des geopolitischen Scheiterns. Und wie wir jetzt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sehen können, hat sich die Situation für Russland drastisch verändert.
So the situation drastically changed for Russia.
Wie schwer die Sportsanktionen Russlands treffen, dazu habe ich mich auch mit dem Sporthistoriker Diethelm Blecking unterhalten. Seine Meinung?
Der Erfolg im Zweiten Weltkrieg hat natürlich die Sowjetunion bestärkt, auf die internationale Bühne zu gehen und das dann auch gleich als Systemkonflikt zu organisieren. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, der sehr viel weiß über diese ganzen Prozesse, der hat ja mal gesagt, also die Weltbühne des Sports, das war eigentlich die Bühne, auf der die Sowjetunion es wirklich zu einer Weltmacht, also zu einer Supermacht gebracht hat. Und das war deswegen auch sehr wichtig. Und da hat übrigens natürlich auch Putin oder die Administration Putin mit dieser ganzen Skrupellosigkeit, sich an keine einzigen Regeln zu halten, 3-mal die Spiele auszunutzen als Schatten für einen aggressiven militärischen Akt und ansonsten sich gegen alle Regeln zu vergehen, die die Spiele überhaupt aufstellen, das hat die Administration Putin organisiert, weil es so eminent wichtig war. Und neben den Sanktionen, die jetzt die Russland wirklich sehr hart treffen, sollte man nicht unterschätzen, was es bedeutet, dass Russland von den meisten sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen ist. Es hat eine hohe Bedeutung gehabt seit 1952, seit der ersten Teilnahme der Sowjetunion an Olympischen Spielen.
Auszüge aus einigen Interviews aus Sport am Feiertag. In einer halben Stunde sprechen wir ausführlich über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf und durch den Sport.
Dankeschön, das war Matthias Riebe und das war es hier bei uns. Ich wünsche Ihnen, soweit das möglich ist, einen angenehmen Abend. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich sage bis demnächst und auf Wiedersehen.